Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt!
Immer mal was Neues, auch aus gegebenem Anlass, aber auch, weil der Tennisprophet Andreas Dürieu natürlich ein Telefonbuch hat, das seinesgleichen sucht und sehr, sehr viele interessante Menschen kennt. Und Andi, außertourlich, heute gar nicht so sehr zum Tennis, aber vielleicht auch, du hast uns einen extrem spannenden Gast mitgebracht. Elaboriere bitte und stell uns diesen Gast gebührend in blühenden Farben vor.
Naja, also wer ihn nicht kennt, ist selber schuld. Servus Walter Delekat, danke für deine Zeit.
Servus.
Und wenn sich der eine oder andere wundert, dass ich von einem weißen Sport zum anderen schwenke, dann deswegen, weil ich natürlich auch auf Facebook alte Freundschaften pflege, kann man nicht sagen, aber halt hellhörig wäre, wenn jemand, der ein Experte ist, sich zu etwas äußert, wie jetzt eben aktuell zum Comeback des Herrn Hirscher, der Walter Delekat. Und der Walter und ich, wir kennen uns ja schon Jahrzehnte, wie viele sage ich jetzt nicht dazu, aber es sind mehr als genug. Wir waren uns nicht immer grün, aber wir waren uns auch nie ganz schlecht. Deswegen, mir hat immer gefallen, auch seine pointierte Feder. Also wir waren jahrelang sozusagen Wegbegleiter und auch Zeitzeugen von der Muster-Ära an, das kann man schon so sagen. Und mir fällt immer eine Episode, Jens, das muss ich euch allen erzählen, also die, wo wir beide zu später Stunde in Monte Carlo flanieren, angesichts des Björn Borg-Comebacks, das Jahr weiß ich gar nicht mehr, ich schätze so 92 herum, wo der Borg fürchterliche Watschen gegen einen Arese bekam und der kam uns leicht illuminiert um Mitternacht entgegen. Dazu traf der damals ganz junge Herr Blachutta, der jetzt der große Chef dieser Geschichte ist, da muss ich jedes Mal lachen. Servus Walter, du darfst auch gern jetzt was dazu sagen.
Das sind tolle Erinnerungen und ich muss ehrlich sagen, Andi, also das nicht mit ganz grün kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Also wir haben uns da immer doch sehr wertschätzend und kollegial im Wissen, glaube ich, damals schon, dass wir da ganz was Besonderes erleben. Also diese, wie du sagst, Muster-Ära war natürlich ein absolutes Highlight und das war auch unheimlich prägend, ja, weil wir sind ja da wirklich rund um die Welt gefahren mit Muster und Konsorten und den Musketieren. Ich erinnere nur an Davis Cup in Uruguay oder also an die wildesten Orte sind wir da gekommen. Unter anderem eben diese Anekdote da aus Monte Carlo kann ich mich noch mal wahnsinnig gut erinnern. Wir zwei als wirklich eingefleischte und ewig lange Borg-Fans waren natürlich da hingerissenen Tränen nahe, mit die ganze Zeit mit Gänsehaut, wo der noch mit seinem alten Holzschläger mit dem Doneda gespielt hat. Also das waren grandiose Erlebnisse einfach, ja. Monte Carlo hat es ja dann auch noch mehr gegeben, da haben wir uns auch vor kurzem mal unterhalten, dieser legendäre Sieg, Fünfsatz-Sieg von Muster gegen den Becker im Finale, weil der Becker also die Chance hatte, sein erstes und einziges, wie sich dann herausstellte, Sandplatz zu gewinnen. Und er war sich so irrsinnig sicher, weil er die ersten zwei Sets gewonnen hat. Und der Muster irgendwie Magenverstimmung oder irgendwie hat er sie, keine Ahnung, also der hat sie kaum rieren können und sich gewunden vor Schmerzen.
Kaum mehr erinnern, Walter.
Und hat dann, glaube ich, im fünften Satz den Becker mit 6-0 absolviert. Also der hat sich nicht mehr auskennt.
Damit ich jetzt sozusagen den Lob, bevor wir den Jens auch einschalten, noch spiele zum Hermann. Meine Erinnerung war natürlich dann auch immer dieser wunderbare, unter Anführungszeichen, Grand Prix in St. Pölten, ja, der natürlich vom Ronny eingefädelt für den Dom aufgelegt war. Warum? Weil dort auf einmal immer über Raiffeisen auch der Hermann Mayer war und da durfte ich in Interview und so weiter. Und dein Weg, für all jene, die es nicht mehr wissen, ging ja vom Journalismus über den ÖSV, glaube ich, dann direkt zum Hermann Mayer, den du heute noch managst. Wie ist denn das damals gegangen?
Ich muss mich kurz erwähnen, also beim ÖSV, ich war für den ÖSV tätig, aber da hat es damals eh riesen Wirbel gegeben wegen diesen Scheinangestellten und so weiter. Andere Geschichte, wurscht. Also angefangen habe ich als Journalist bei der Presse im 85er Jahr, das ist schon eine Zeit her, und war dann mit einer kurzen Unterbrechung, wo ich 97 den Gerhard Berger in seinem letzten Jahr in der Formel 1 begleiten durfte, als sein persönlicher PR-Betreuer. Bis 2000 war ich dann bei der Presse und bin dann zum Springer Verlag nach Berlin und nach Hamburg, war stellvertretender Sportchef bei der Welt und Welt am Sonntag. Dann war ich noch kurz bei Sportbild in Hamburg, ehe mich dann der Schröcksnadel angerufen hat, Professor Peter Schröcksnadel, als Präsident des Österreichischen Skiverbands im Winter 2003, 2004 und gesagt hat, ob ich nicht schneller mal kommen könnte und den Hermann übernehmen. Ja, weil da hat es damals irgendwie ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben in seinem Umfeld und ich sollte doch bitte jetzt schnell kommen und den Hermann coachen, also die Pressearbeit, die Medienarbeit für ihn übernehmen. Dann habe ich gesagt, es kommt nicht in Frage. Also während der Saison mache ich das sicher nicht. Und wir können uns gerne nach dem Winter unterhalten. Und ja, dann habe ich den Hermann im Sommer 2004 getroffen und seitdem sind wir eigentlich verbandelt und unterwegs miteinander seit fast 20
Jahren. Wir haben gestern schon lange geplaudert, jetzt möchte ich den Jens einschalten, aber auch noch mit einer Frage, die ich dir gestern schon gestellt habe, weil wir zwar uns ein bisschen auch aus den Augen verloren hatten und für mich der Eindruck der öffentlichen Wahrnehmung, mir ist der Hermann Mayer zu selten in den Medien. Ist es nicht irgendwo schade um die Möglichkeiten oder ist das bewusst?
Das ist absolut bewusst. Ich meine, der Hermann ist natürlich grundsätzlich keiner, der jetzt wahnsinnig in die Öffentlichkeit drängt und das unheimlich genießt, wenn er also da quasi wie ein Zootier ausgestellt wird. Das verabscheut er eher etwas, ja. Aber es ist grundsätzlich so, dass wir schon damals beim ersten Treffen vor dem Musikstall in Flachau gesagt haben, wisst ihr, das Geld macht dich selten. Und dieser Devise sind wir seither eisern treu geblieben. Also da fährt bei uns der Zug drüber. Es muss etwas Besonderes sein. Es müssen Formate sein, die zum Hermann passen, die irgendwie auch einen Bezug zu seiner Person, zu seiner Karriere, wie auch immer haben. Oder natürlich zu einem seiner Partner, unserer Partner, und das sind immer noch, eine erkleckliche Anzahl. Ansonsten ist es eigentlich was Besonderes, wenn der Hermann irgendwo auftaucht, und so soll es auch sein. Ja. Wir sind also da nicht danach, trachten nicht danach, dass wir also jetzt da jedes Angebot annehmen und jede Möglichkeit wahrnehmen, den Hermann da irgendwie in die Auslage zu stellen, muss man nicht mehr. Der hat eine Berühmtheit erlangt, ohne das jetzt jemals angestrebt zu haben. Das ist ihm eigentlich passiert, ja. Und ich glaube, er wird auch jetzt einiges an Kapital in die Hand nehmen, wenn er sich ein bisschen ein Stück Anonymität zurückkaufen könnte, geht halt leider nicht, ja. Da müssen wir sehr aufpassen, dass das heutzutage gerade in Internet- und Social-Media-Zeiten ist das natürlich eine riesen Herausforderung, dass gerade er, aber vor allem eben auch seine Familie, seine Frau und seine Kinder da ihr Ohr haben. Das ist auch ganz wichtig.
Ich möchte also von My Money Hermann Mayer gemeinsam mit Thomas Muster, der größte österreichische Sportler aller Zeiten, kann ich gerne ausführen. Warum muss ich nicht? Aber ich möchte euch beide Fragen jetzt zurückkommen. Wenn ihr mit den drei Musketieren, Thomas Muster, Alexander Antonitsch und Horst Koff natürlich unterwegs wart, und wenn man das vergleicht mit dem, was zwei Jahrzehnte später mit dem Dominik jetzt stattgefunden hat, der von den Erfolgen her hat nicht so viele Turniere gewonnen wie der Muster, er war auch nicht Nummer 1 der Welt, aber er hat auch ein Major gewonnen. Kann man das überhaupt miteinander vergleichen oder ist es ein bisschen so wie in der Formel 1, wo man sagt, in Deutschland, Schumacher war halt der Erste, der das geschafft hat, und auch wenn der Vettel viermal Weltmeister geworden ist, er wäre halt nie Schumacher geworden, weil einfach nur der Erste, beim Tennis das Gleiche, niemand wird Becker erreichen in Deutschland jemals. Ist es in Österreich auch so gewesen, in eurer Wahrnehmung, dass der Dominik, egal was er schafft, den Thomas Muster eigentlich in dieser Hinsicht nicht erreichen kann?
Ja, du hast das jetzt präzisiert. Ich wollte zuerst nachfragen, in welcher Hinsicht siehst du das? Für mich ist es gar nicht vergleichbar, weil es einfach eine andere Epoche war. Du musst dir vorstellen, und der Walter war auch dabei, Wir waren ja da oft, wir waren ja wirklich auch überrascht und völlig sprachlos, was da eigentlich abgeht, ja, auch als Fans und so weiter, weil Österreich war im Tennis nirgends. Es gab Kari Feigl, es gab Schwarz-Weiß-Fernsehen nicht allzu lang davor und Tennis war nur für Insider. Und auf einmal kommen da, ich sage immer bewusst vier, weil ich den Gilbert Schaller nicht vergessen möchte. Also sagen wir vier Leute, die sich das verdient haben und die plötzlich in eine Weltgruppe, in einer Sportart, die eine Weltsportart ist, kommen und im Halbfinale beinahe die USA schlagen. Und davor das alles, ja, wenn du da in die Südstadt gekommen bist, das war irgendwie so ein eigener Spirit. Und eines ist schon, was einfach unvergleichlich ist, was ich eben auch, weil du den Vergleich brachtest, Jens, dem Hermann genauso aufgrund meiner bescheidenen Beobachtungen. Ich war ein paar Mal beim Heini Bergmüller und da hat er trainiert mit dem Comeback, mit dem Bein. Da hat's geheißen, hoffentlich wird es wieder was. Also er hat ja mehrfach auch sein Schicksal besiegt. Deswegen imponiert er mir ja so. Und wenn es da einen gab, war es der Niki Lauda, der ist leider nicht mehr unter uns.
Ja.
Und der dritte im Bunde ist der Thomas Muster für mich. Deswegen stehen die über allem, was es überhaupt gibt. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wo ich ansetzen möchte. Es ist deswegen unvergleichbar. Für mich hatte der Muster einen Spirit, den heute ein Nadal bringt. Ja? In jedem Training, du hast glaubt, der will den Gegner fressen. Und allein diese Einstellung eines Menschen, dem man immer weniger Talent als dem Horst Laskow oder dem Antonitsch attestiert hat und wie der drüber gefahren ist über die gesamte Tenniswelt, muss ich sagen, Hut ab. Und das kann ich nicht vergleichen, nicht einmal ansatzweise mit der Persönlichkeit des Dominic Thiem. Der eine ist ein absoluter Alpha-Kämpfer gewesen, intrinsisch motiviert von sich selber aus. Der andere war meiner Ansicht nach ein Befehlsempfänger, ein Ausführer, ein braver Krieger des Günter Presnik.
Andi, das unterschreibe ich grundsätzlich alles, was ihr beide jetzt auch gesagt habt. Sehe ich da schon auch interessante Parallelen. Es stimmt, dass der Muster natürlich der Erste war und als Erster natürlich da eine Sonderstellung genießt, ist keine Frage. Und solche Jahrhundertsportler kriegt man auch nicht jetzt, wie der Name ist, also nicht jedes Jahr oder nicht am laufenden Band. Ich glaube, natürlich hat der Dominik in gewisser Weise auch profitiert davon, weil das Feld ja schon in gewisser Weise bereitet war. Der hat mitunter ja offene Türen eingerannt. Ich glaube nur, dass der Dominik das Potenzial gehabt hätte, den Muster noch zu übertrumpfen. Weil der hätte ohne weiteres Nummer 1 werden können, hätte es wahrscheinlich auch länger bleiben können, er hätte wahrscheinlich noch mehrere Majors gewinnen können. Ich sehe die Parallele zwischen den beiden in diesem Nahverhältnis ihrer Mentoren, wenn man sie so nennen will, ja. Beim Thomas Muster, da war es der Ronny Leitgeb und beim Dominic Thiem war es der Günter Presnik. Und ich bin ein unheimlicher Anhänger von dem Günter. Ich glaube, dass das einer der besten Trainer ist, die Österreich je hervorgebracht hat, sportartübergreifend, der natürlich von Kindesbeinen an den Dominik auch geformt hat. Weiß man ja, das ist ja nichts Neues. Und im Grunde genommen ist es eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die Trennung über die Bühne gegangen ist, die etwas dreckige, wenn man das so sagen kann, ist es eigentlich mit Dominika abwärts gegangen. Er hat und zwar den US Open-Titel, soweit ich mich erinnern kann, vom Ablauf her nach der Trennung gewonnen. Das waren aber irgendwie schon in meinen Augen noch die Spätfolgen dieser Zusammenarbeit. Und dann ist er eigentlich in den freien Fall übergegangen, ja. Ich glaube, dass diese Bezugspersonen beim Muster Leitgeb, beim Dominik, der Günter Presnik, da ganz entscheidend sind und waren. Ja. Ich habe auch von Anfang an, am Anfang, wo man gesehen hat, also das kriselt sehr beim Dominik, habe ich eigentlich gehofft, ja, dass sie sich da irgendwie noch einmal finden, die zwei. Und da, wie es beim Muster ja auch war, das haben wir ja geredet, Andi, dass die da ja immer nicht immer also alles eitle Wonne war zwischen Ronny und Thomas. Im Gegenteil, also die waren sich spinnefeind mitunter, waren auch schon getrennt zwischendurch, haben sich aber immer wieder zusammengerauft. Zum Wohle beider, muss man ganz eindeutig so sagen. Ja,
Also
und
hast du, Walter, auch das Gefühl, dass das jetzt auch so wäre, also ohne einander geht es nicht, quasi auch für Günther und Dominik?
ja. So sehe ich das. Also ich glaube, dass das eine, dass das ein, das war das Erfolgsteam. Und
nach der Trennung, ja, sieht man eh, was jetzt passiert. Ich habe mich mit dem Günther ja immer wieder und ausführlich unterhalten. Also und ich weiß zum Beispiel, und es war beim Ronny genau das Gleiche. Ich meine, der hat natürlich auch, wenn man das etwas salopp formulieren darf, dem Thomas immer wieder in den Hintern treten. Auch beim Training ist der eine Tagstander. Der Ronny war ja kein großer Tennisspieler. Ja. Im Gegenteil, also ich glaube, gerade dass er einen Schläger erhalten hat, halbwegs, ja, ist dann schon besser geworden. Aber ist im Übrigen, glaube ich, der Günther auch nicht jetzt der große Tennister. Aber die sind am Platz gestanden, haben diese Leute angetrieben, aber mit einer unglaublichen Härte. Und ich glaube, das war notwendig und hat auch zum Erfolg geführt.
Mhm. So, jetzt kommen wir nach einer
Frage. Kann ich auch noch unterschreiben, ja, mit der Peitsche sozusagen, weil alle glaubten, der Musterwald von der Tom hat auch immer gesagt, er ist einer der faulsten Menschen, aber wenn er schon dort steht, dann gibt er 200%.
Mhm, ja.
So, jetzt kommen wir zu einem Mann, der eigentlich der Auslöser ist für unser sehr nettes Gespräch hier, der, ich weiß nicht, ich kenne Marcel Hirscher natürlich überhaupt nicht, habe ihn nie persönlich getroffen, habe natürlich über die Jahre die Interviews im ORF mitverfolgt, habe keine Ahnung, wie weit er intrinsisch motiviert ist. Da müsst ihr mir jetzt bitte weiterhelfen. Warum? Walter Delikat, warum? Marcel Hirscher hat wahrscheinlich so viel Geld verdient, dass er auf keinen Fall mehr wegen des Geldes Skifahren muss, irgendwelche Verletzungsrisiken auf sich nimmt. Warum kommt er im kommenden Jahr hoffentlich recht bald in den Weltcup zurück?
Das, wenn man ihm zuhört, dann hat das natürlich nur mit Spaß zu tun und er möchte es halt gerne nochmal probieren. Da steckt sich was dran. Ich meine, was ich Marcel ein bisschen vorwerfe, ist, dass er da nicht immer ganz authentisch und auch nicht immer ganz ehrlich ist. Ich bin überzeugt davon, dass der er nie aufgehört hat, Tore zu fahren. Er hat bei jeder Gelegenheit, er hat jede Gelegenheit wahrgenommen, um da irgendwo zwischen roten und blauen Torstangen durchzufahren. Ob Riesenthaler oder Slalom. Der wollte einfach wissen, ob es noch geht. Der hat sicher, bin ich überzeugt davon, mit Christoffersen, Haugan und Co. gemeinsame Trainingseinheiten, wo es beim Skitesten und so weiter absolviert. Und hat da sicherlich gemerkt, dass er da durchaus noch in der Lage ist, mitzuhalten und konkurrenzfähig ist. Jetzt muss man natürlich wissen, dass vor ein paar Jahren, Andi, man müsste da mal schauen, wann seine Skimarke da auf den Markt geschmissen wurde, mit dem eigenartigen Namen.
Ich glaube, vor 2 Jahren war es. Also letztes Jahr ist Christoffersen das erste Jahr damit gefahren.
Ja, und da ist jetzt zu 51% Red Bull auch beteiligt, mit denen der Marcel ja auch schon seit vielen Jahren verbandelt ist. Und der war ja dort der gute Didi Mateschitz war ein großer Hirscher-Fan. Der Marcel, was ja sehr selten auch thematisiert wurde, kam ja in den Genuss, zu den ganzen Rennen mit dem Privatflieger vom Mateschitz von Red Bull geflogen zu werden. Ja, also der hat sich da unheimliche Reisestrapazen erspart. Ist auch teilweise erst am Renntag angereist oder am Abend davor hat sie die ganze Handbesichtigung und so weiter, alles der Sport, hat also wirklich den Aufenthalt bei anderen Rennorten auf ein Minimum reduziert, was auch ein unheimlicher Konkurrenzvorteil war. Und die anderen nicht haben, die da tagelang irgendwo im Auto gesessen sind, auf irgendwelchen Schweizer Autobahnen herumgeguckt sind. Ja. Und er hat sich dann mit dem Privatjet und auch mit dem Helikopter herumfliegen lassen. Gut, diese Red Bull-Geschichte muss man deshalb wissen, weil aufgrund der Tatsache, dass Red Bull jetzt mit 51% an der Skifirma beteiligt ist, sie natürlich jetzt ein Interesse haben, diese Ski ordentlich zum Markt zu tragen. No. Das war sicherlich in den letzten Wintern, auch wenn man da immer wieder Jubelmeldungen gelesen hat, äußerst zäh. Das Skigeschäft ist sowieso ein wild umkämpftes, das ist ein echt harter Markt. Ja. Ein unheimlich aufwendiger Prozess, so einen Ski herzustellen, kostet ein wahnsinniges Geld. Die meisten Leute, die auf Skiurlaub fahren, die kaufen sich ja keinen Ski mehr, sondern die leihen sich die aus, weil es einfach kostentechnisch gar nicht mehr anders geht. So, jetzt versucht er natürlich den Ski da mit Red Bull zu verkaufen. Was liegt da näher, als sich selber da in die Auslage zu stellen, mit, ob er will oder nicht, muss er, als durchaus Idol seiner Sportart. Und so eben diese Plattform Skirennen zu nutzen. Und im Hinterkopf hat er definitiv, das kann man mit mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die Ski-WM in Saalbach. Da ist natürlich auch wieder ein kluger Schachzug, dass er sich für das Heimatland seiner Mutter entschieden hat, Holland, weil er sollte also die Punkte zusammenbekommen, die nötigen FIS-Punkte, es da natürlich keinerlei Qualifikation gibt im holländischen Skiteam, ja? Womit man eigentlich beim österreichischen Skiteam fix rechnen müsste. Also da, dass er da einen von vier Startplätzen ergattert, das wäre dann schon ein bisschen eine größere Hürde geworden. Für Holland hat er die Punkte benannt, wird er bei der WM antreten, definitiv. Weltcup, mein Gott, schauen wir mal. Also ich bin da, kann leicht sein. Also im Grunde genommen ist ja die Dichte, wie sie früher war im alpinen Skirennsport, gerade bei den Herren, bei den Damen war es immer ein bisschen anders, da hat es immer ein paar Ausnahmen der Könnerinnen gegeben. Und danach war die Dichte eher dünn gesät. Bei den Herren war die Dichte sehr hoch. Das ist ja in der Zwischenzeit auch nicht mehr der Fall. Wenn man sich überlegt, zu Hermanns Zeiten, mit wem sie da alle herumschlagen musste, also wie viele Nationen, Rennläufer da waren, die ihm also Rennsiege und Kristallkugeln, Weltcupkugeln, WM- und Olympiatitel streitig gemacht haben. Das ist ja jetzt nichts Abwertendes. Odermatt ist ein sensationeller, großartiger, toller Skifahrer, Skirennfahrer, der im Übrigen auch ebenso sehr gut am Ski steht und auch im Gelände eine gute Figur macht, nicht nur zwischen den Torstangen. Aber der, gegen wen fährt der? Ja? Also der gute Marco Schwarz hat sie leider eliminiert im Baume bei der Abfahrt und sonst sehe ich da jetzt eigentlich, ja, zwischendurch einmal bei den Klassikern war der Franzose da, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
Cyprien Sarrazin,
völlig richtig. Der war, Gott, also so um die Mengen Kitzbühelzeit war der dick da und danach war es eigentlich auch schon wieder vorbei. Im Riesentorlauf hat er eigentlich überhaupt keinen Gegner gehabt die ganze Saison. Und im Super-G war der Herr Kriechmeier teilweise mal,
ja, hat er aufgepasst. Der Kilde fliegt dann nach Mengen raus, das ist natürlich auch schwierig.
Und das spricht natürlich auch für den Marcel, dass er da natürlich gleich einmal wieder eigentlich eine ganz gute Figur abgeben kann. Wobei im Slalom ist eigentlich die Dichte noch am höchsten, muss man dazu sagen. Oder Odermatt nicht fährt. Und zum Risiko, das ist beim Slalom und Riesentalraumfahren ist das überschaubar. Und ich bin überzeugt davon, dass der Marcel auch weiterhin Super-G, also höchstens in Ausnahmefällen, wenn es so weit kommen sollte, beim Weltcup-Finale vielleicht fährt. Im Frühjahrsschnee, da ist auch nicht so wild, und Abfahrt wird er garantiert keine mehr bestreiten, ja, nach seiner Vorstellung, das Vorlauf auf der Streif. So gesehen hält sich auch das Risiko in Grenzen. Wie gesagt, man muss also den kurzfristigen, vordergründigen Plan sehen, die Skimarke publik und die Präsenz zu erhöhen. Und im Hintergrund, und deswegen gibt es ja auch einen Toni Giger in diesem Team, schwebt sicherlich der Plan, dass Red Bull da ein Werksteam im alpinen Skizirkus eigentlich etablieren, aufstellen will. Wir haben mit Mandy darüber unterhalten, ich glaube, dass das schon sinnvoll wäre, all along in Bezug auf die Vermarktung und auf die Finanzierbarkeit des Profisports, des Profi-Skirennsports, der ja Schweinegeld kostet, eben da diesen Weg zu gehen und so wie in der Formel 1 Werkteams aufzustellen. Und da geht jetzt eben in meinen Augen Red Bull einen großen Schritt voraus mit dem Marcel Hirsch als Carving-Captain, wenn man das so nennen will, plus Christoffersen, plus Haugan, plus Brauten. Da werden sicher noch welche dazukommen jetzt. Da haben sie sich auch schon den Mike Bircher vom ÖSV geholt, den langjährigen Trainer von Marcel. Also ich glaube, das ist dann die übergeordnete Absicht, der längerfristige Plan, ein Werksteam zu etablieren.
Jetzt ist natürlich, das sind ein paar Schönheitskleckse, wenn ich jetzt naiv, wie ich bin, mich wirklich vor den Fernseher setze und man denkt, ist der deppert worden, warum fährt der für Holland? Ja? Also ja. Du weißt, wie die österreichische Seele ist, du kennst das von Einnahmen von Sportlern. Andererseits muss ich sagen, ein bisschen aus der Sicht, naja, man hat ihn ja machen lassen, man hat ihn auch unterstützt. Natürlich war das für alle ein Glücksfall, auch für den Schröcksnadel, aber der war gescheit genug, ihm halt das alles sozusagen, ich will nicht sagen zur Verfügung, das weißt du besser, aber also er hatte ja Er hatte ja den Trend, den wir zwei auch orten, auch im Tennis geortet haben, dass eigentlich die Eigeninitiativen solche Champions immer machen. Das war ja beim Hermann nicht unähnlich.
Dass Nein, ganz anders, ganz anders.
Naja, aber für den, also der Verband war jetzt nicht, glaube ich, hauptsächlich beteiligt, oder? An dem Aufstieg. Also,
am Aufstieg war Hermann sicher nicht, ne? Oder das hat er selber gemacht.
Genau, das habe ich gemeint.
Ja, okay.
Ja, also das aus dieser Sicht habe ich es gemeint. Aber egal, gehen wir mal kurz auf den Aspekt ein. Ist das zu naiv zu sagen oder ist das, man, ich traue jetzt den Fernseher nicht auf, weil wenn der für Holland fährt, soll er sie brausen?
Ja, das wäre problematisch. Das ist absolut. Ich darf ja nicht vergessen, dass der Marcel auch noch einige Werbepartner hat in Österreich, unter anderem Salzburg Landtourismus. Bin ich gespannt, wie die jetzt mit dem Holländer werben. Also das hat durchaus problematisch. Und wie du sagst, die Identifikation, die natürlich in einer Nationalsportart, wo der Chauvinismus eine gewisse Rolle spielt, wie im Skisport, ob das da besonders gut ankommt, wenn er jetzt dann mit einem orangen Rennanzug antritt, unser aller Skiheld, also das bleibt abzuwarten.
Lieber Jens, wie siehst du das?
Ja gut, als Fan, der ich von Hirscher bin, ich bin einfach fasziniert von Hirscher, immer gewesen, von dieser unfassbaren Nervenstärke, WM 2013, der Slalom-Sieg, ich weiß nicht, wie da intern im Skisport gesprochen wurde, aber das ist nur vergleichbar, glaube ich, mit Klammer 76, den Druck, den der Hirscher da gehabt hat, und noch dazu im Slalom, wo du bei jedem Tor rausfliegen kannst. Mir ist das wurscht, vielleicht ist es mir wurscht, weil ich als Österreicher in Deutschland lebe, und mir wäre es auch wurscht gewesen, wenn der Hermann für Spanien gefahren wäre, irgendwann einmal, weil das ist Hermann Mayer. Wegen Hermann Mayer habe ich wieder angefangen, Ski zu fahren. Und so ist es wirklich. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr gehabt am Skifahren. Und dann kommt der Hermann Mayer in den Skiweltcup und hat als erster kapiert, wie man mit diesen Skiern so fährt, dass es wieder lässig ausschaut. Und, und dann jetzt beim Hirscher war das gleich. Also mir persönlich ist der Aspekt wurscht. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich finde das super spannend, die Idee mit Red Bull. Da finde ich auf der anderen Seite den kleinen Nebenaspekt, dass der Braten ja nach wie vor bei Atomic unter Vertrag ist. Interessant. Ja,
aber er ist Red Bull Athlet.
Ja, aber wird da, denken Sie, dass da der Aufrührer da später mit Van Dier fahren wird oder stellt dem Atomic einfach die perfekten Skier zur Verfügung?
Kann leicht sein, wobei ich glaube, dass der schon ein loyaler Mensch ist, wobei, wie gesagt, Loyalität ist dann, kann durch gewisse Summen sehr leicht und sehr schnell relativiert werden. Aber Atomic hat für den wahnsinnig viel getan und ich glaube, dass er denen auch sehr verbunden ist, ja, und den alten Markt dann. Daher sehe ich das momentan einmal nicht, aber es langt ja, wenn er die Bullen am Helm umträgt. Also das ist ja eigentlich, das ist der wahre Geldgeber ist ja Red Bull. Ja? Ja. Ob der jetzt mit die Ski vom Hirscher fährt oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht.
Also nur lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir keine Holland-Fahne kaufen, aber mir ist das egal. Ich schaue mir das an, weil ich das faszinierend finde, weil ich schauen möchte, 5 Jahre Pause, was macht das mit jemandem, der so teilweise dominant war? Ich bin sehr gespannt. Das ist, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht.
Sie war alle, nur, ich meine, es gibt ja Präzedenzfälle, es gibt ja einen Kilian Albrecht, der für Bulgarien gefahren ist. Ich meine, von dem, gut, die waren alle natürlich nicht annähernd so erfolgreich wie der Marcel, aber trotzdem, von denen wurde ja, nach den Nationenwechseln wurde von denen kaum noch Notiz genommen, ja. Ob das jetzt die Christa Kinshofer Gütlein war, die auch einmal für Holland gefahren ist, oder die Katharina Gutensohn, die dann vom Österreichischen zum Deutschen Skiverband gewechselt ist und dann auch noch sehr Erfolg gehabt. Die hat als Deutsche noch einen Abfallsweltcup gewonnen, wenn man das als täuscht. Aber im Grunde genommen, also bei uns waren die in Österreich alle ziemlich unten durch. Wie gesagt, die waren natürlich nicht in der Liga von Marcel. Bin schon gespannt. Aber ich glaube schon, dass es da einen großen Anteil seiner Fans gibt, die sich jetzt da schon ein bisschen abwenden werden, die es nicht ganz verstehen, ja, warum sie sich jetzt eben eine holländische Fahne kaufen sollten, wenn sie den Marcel anfeuern. Also das wird schon problematisch, glaube ich schon. Spannend. Ich meine, wer halt in der ganzen Geschichte auch keine besonders glückliche Figur abgibt, ist der österreichische Skiverband, muss man auch sagen. Im Grunde genommen haben die natürlich nicht nur sehr viel Geld verdient mit Marcel, sondern die haben da schon auch sehr viel investiert. Und wenn das jetzt beim Comeback der Dank ist, dass er sofort den Verband wechselt, frage ich mich. Nämlich noch dazu mit den absolut einfach zu durchschauenden Gründen, dass er eben da einen fixen Startplatz bei der WM hat, sofern er also die Punkte zusammenkriegt, wovon ich also hundertprozentig ausgehe. Der wird in Saalbach dabei sein, ganz sicher.
Ja. Wie hätte es denn, denken Sie, beim ÖSV eine Option gegeben, wenn der Hirscher anklopft und sagt, ich würde gerne wieder, hätten die sofort gesagt, dann mach einfach.
Sicher, aber man muss ja auch eines dazu wissen, ich meine, das mit der Red Bull-Geschichte, das verfolgt ja der Marcel schon länger. Der hat sein zu aktiven Zeiten hat der mehr mit Christoffersen trainiert als mit der eigenen Mannschaft. Der Marcel, also der Vater Ferdinand, hat also da die Kurse gesteckt auf der Reiteralm, Slalom und Riesenslalom-Kurve. Sie kam, ist der ÖSV-Läufer aufgetaucht, hat der Ferdl Hirscher den Kurs abgebaut. Das weiß man in der Branche. Ja. Die wollten nicht, dass also die Österreicher die Möglichkeit haben, sich mit dem Marcel zu messen im Training. Das hat natürlich damals den Hermann ausgezeichnet. Der hat ja die ganze Mannschaft mitgezogen. Man muss mal schauen, was da zu Marcels Zeiten passiert ist. Da war ja außer ihm war ja nichts mehr rum. Ich meine, der hat natürlich schon das Alleinstellungsmerkmal gesucht und hat dann die besseren Voraussetzungen alles gehabt. Der hat sehr viel gelernt aus Hermanns Karriere und von Hermanns Beispiel. Ob man das gut findet oder nicht.
Jetzt wieder blauäugig, weil ich es bin, ein bisschen übergeordnet, welche Chancen hat er überhaupt deiner Ansicht nach sportlich?
Boah, das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, so wie jetzt alle tun, dass sich in den 5 Jahren der Skisport so massiv weiterentwickelt hat, dass da haben jetzt sicherlich keine Revolutionen, ob beim Material oder beim Training oder sowas stattgefunden. Also es entwickelt sich eigentlich, habe ich mit dem Hermann neulich festgestellt, alles wieder so fast ein bisschen zurück. Ja, auch was Training betrifft, weil wir auch mit dem Heini Bergmüller, den du vorher angesprochen hast, neulich zusammengesessen sind, der sagt, also die trainieren eigentlich wieder fast so ein bisschen wie vor Hermanns Zeiten. Ja. Der Hermann hat da Trends gesetzt mit der Grundlagenausdauer und. Und jetzt fangen sie wieder an, Stiegen aufzurennen und solche Sachen. Also ich glaube, also die Sprünge, also die Pause, die er da jetzt eingelegt hat, sagen wir es, nennen wir es halt einmal einfach Pause, hat jetzt nicht, in der Pause ist jetzt nicht so viel passiert, dass man sagen müsste, er ist jetzt für ihn eine völlig neue Baustelle und er kommt da in eine Branche zurück, die er nicht in- und auswendig kennt. Sie fahren ja noch immer auf den gleichen Hängen, am gleichen Schnee, Kunstschnee und sie sind immer noch gleich vereist, also da hat sich nicht viel geändert. Warum soll er mit 35, Entschuldigung, ist ja noch kein Alter. Ja, der Hermann hat 2009 aufgehört, da war er 37. Ja, und war hat in dem Winter 2008, 2009 auch noch einen Super-G in Lake Louise gewonnen. Also war in der Weltrangliste Super-G und auch Abfahrt, war er bis zum Schluss also ganz weit vorne und einer, ich glaube, der erstbeste oder zweitbeste Österreicher mit 37. Also das Alte ist ja gar nicht, wenn das Material passt. Wobei das Material ist sicherlich etwas, der Marcel ist seit seiner Karriere natürlich auf Atomic gefahren. Seit seiner Erfolge, die hat alle Erfolge auf Atomic gefeiert. Wie das jetzt mit seinem eigenen Ski wird, muss man mal sehen. Das wird wahrscheinlich die größte Krux werden für ihn. Viel mehr als Skitechnik. Skifahren kann er, die Kraft hat er, trainieren tut er nach wie vor mit Vorliebe und gern. Und wie gesagt, das eigene Material ist ein Fragezeichen, ansonsten spricht überhaupt nichts dagegen, dass der wieder vorne mitfährt.
Gibt es ein Verhältnis, Hermann Mayer und Marcel Hirscher? Also ich bin ja Steirer und wir mögen die Kärntner nicht, aber das sind ja beide Salzburger. Gibt es da irgendwie, telefonieren die einmal im Jahr?
Jetzt helft es mir, aber Annaberg ist noch nicht Bonga, glaube ich. Gell? Der Hermann ist natürlich ein waschechter Bonga aus Flachau.
Achso, da kenne ich mir als Steirer nicht aus, dass da die Grenzen so glatt verlaufen.
Und Marcel ist ein Lammertaler aus Annaberg. Also ich glaube, das ist noch nicht Bongau dort. Also ich meine, allein von dem Namen, das ist ein Blödsinn. Fakt ist, dass einfach der Altersunterschied groß ist. Das sind zwei verschiedene Generationen. Die unterscheiden sich also grundsätzlich in ihrer Persönlichkeit und in ihren Interessen und wie sie aufgewachsen sind, hin und her. Wir haben Gott sei Dank damals mit dem Hermann zu aktiven Zeiten noch herzlich wenig zu tun gehabt mit Social Media und mit Handykameras. Und dergleichen, und das mit dem kann der Hermann, also nur ein Beispiel, ja, also die sind grundverschieden, die zwei.
Ja, aber ich glaube, was der Jens meint, was mir auch ein bisschen fehlt, was es sonst früher oft gegeben hat, also gar kein Kontakt oder ein bisschen in Richtung Mentoring könnte man sich doch irgendwie vorstellen. Oder ist das zu naiv von meiner Seite? Du weißt, was ich meine. Es gab es beim Tennis auch immer wieder Leute, die halt dann kommen, die sich interessieren füreinander, die eine Wellenlänge haben. Das ist dieselbe Sportart, diese Leidenschaft. Und auf einmal tauschen sich die halt aus, auch generationenübergreifend.
Ich werde das jetzt gar nicht abwerten oder kritisch gemeint, aber ich meine, die Blöße wird sich der Marcel nie geben, dass er den Hermann fragt, was er jetzt da irgendwo in irgendwelchen Fällen zu tun hätte oder irgendwas. Das Sendungsbewusstsein hat wiederum auf der anderen Seite der Hermann nicht. Also, das ist eine Sache, die wird so, es ist unmöglich, ist undenkbar, aber ich meine, der Hermann wird das sicherlich aufmerksam verfolgen, was da passiert, der wird sich das sicher anschauen. Und sich seine Meinung dazu bilden, ob er sie dann zum Besten gibt, das bezweifle ich eher, das ist wurscht. Ja. Es gibt eh schon genug Leute, so wie wir jetzt, die da ihren Senf dazugeben und da wahnsinnig gescheit sind und dem Marcel alles Mögliche raten. Ich meine, die ganze Wahrheit kennt nur er. Ja, und wir werden uns das halt einmal anschauen und werden uns dann unser Bild machen.
Ich habe noch eine Hermann-Frage, wenn ich darf. Es gab im letzten Herbst, ich weiß nicht, wer es geteilt hat, vielleicht war es Atomic selbst, Michaela Schifrin hat es geteilt. Es gab dieses Foto, wo der Hermann in der Mitte steht und links von ihm steht der Kilde, rechts von ihm steht Michaela Schifrin, damals glaube ich 87 Weltcupsiege. Und die beiden haben in einer Art und Weise, die waren so stolz, dass sie mit Hermann Mayer auf einem Bild waren, war mein Eindruck. Das war so, das war überhaupt keine Frage, wer der Chef auf dem Bild ist, ohne dass der Hermann da irgendwas gemacht hätte. Versprüht der auf, gerade wenn der einen Raum betritt, merkt man das, dass jetzt der Hermann Mayer da ist.
Ja, also das stelle ich immer wieder fest, der Hermann hat einfach eine unglaubliche Aura. Ja. Der sprüht und strotzt vor Energie und muss gar nicht viel tun. Ich meine, wir haben jetzt da neulich hier ein Roosevelt-Zitat ausgegraben, wer stark ist, kann leise sprechen und so weiter. Also der muss jetzt gar nicht großartig auf den Tisch klopfen oder auf die Pauke hauen. Der ist präsent, ja. Also das kann ich aus wirklich 20 Jahren Erfahrung, kann ich das jetzt sagen. Keine Feier ohne Meier. Also wenn der Hermann irgendwo in der Lokalen kommt, dann geht einmal die Party los. Und wenn er geht, dann ist die Party eigentlich meistens vorbei. Also, woher lang gesagt ist. Und die in dem konkreten Fall war das also am Abend vor dem sogenannten Medientag bei Atomic in Altenmarkt. Der Hermann ist ja seit vor 2 Jahren wieder zurückgekehrt zur Heim, in zur, zur angestammten Ski. Zum angestammten Ausrüster, der auch vor seiner Haustüre ist, die uns unheimlich mit offenen Armen und also mit einer riesen Begeisterung der ganzen Firma und die Mitarbeiter sind alle also hellauf begeistert, dass der Hermann also wieder auf Atomic unterwegs ist. Und die haben natürlich auch noch dazu das komplette Angebot, das der Hermann braucht, einfach. Das sind die Tourenski, das sind die Langlaufski, das sind natürlich die Alpinski. Und dann fahren die Töchter vom Hermann auch begeistert Ski. Die waren auch so, also da sind wir wieder zu Hause. So, und dann war vor diesem Medientag, hat es gegeben ein Athletenabendessen in Schladming. Und ich wurde eben von Atomic angefragt, ob da der Hermann eventuell hinkommen könnte, aber als Überraschungsgast. Also die ganzen Kildes und Schifrins und wie sie alle heißen, haben keine Ahnung gehabt. Da waren auch die Frieskier dabei, mit denen er Gaudi gehabt hat, der Hermann. Und auch der Kilian Albrecht und solche Leute, also die waren da alle dort, dann haben wir mal keine Ahnung gehabt, dass der Hermann dorthin kommt. Und also denen ist scheinbar wirklich das Ladlaufen gefallen. Und die Schifrin ist wirklich ein unglaublicher Fan vom Hermann. Und ja, gerade in der Branche, in der Skifahrerszene, Skirennfahrerszene, stellt eben der Hermann schon etwas ja, Unglaubliches dar. Also die wissen ganz genau, was der Hermann seinerzeit alles geleistet hat, was er als gewonnen hat, vor allem auch wie, in einer wirklich unvergleichlichen Art. Oder Odi jetzt annähernd hinkommt, also mit seiner ganzen Aggressivität, mit seiner Form, mit seiner Kraft, mit seiner Technik. Aber der Hermann hat da sicherlich Maßstäbe gesetzt seinerzeit. Ja. Und das wissen die Jungen auch, das wissen der Kilde und die Schiffer und so weiter. Ja, und die waren also hellauf, die waren die sind aus allen Wolken gefallen vor lauter Begeisterung.
Meine Lieben, ich möchte euch nicht aufhalten, aber eine Frage brennt mir auf der Zunge, das weiß auch der Jens und die habe ich strikt jetzt, lieber Walter, also mein sozusagen Steckenpferd oder in den letzten 10 Jahren diese mentale Geschichte, was da dahinter steckt, das sogenannte Champions-Prinzip. Ja, wenn du jetzt den Hermann rein aus der Sicht der Tatsache, die man immer wieder hört, dass der Kopf entscheidet, einmal ein bisschen analysierst, was ist deiner Ansicht nach da seine ganz große Stärke gewesen? Und was hat ihn da unterschieden von der Konkurrenz?
Also ich habe den Hermann noch nie in den 20 Jahren jammern gehört. Also, dass ihm jetzt irgendwo was zwickt oder dass das oder das nicht passt hat und deswegen irgendwas nicht funktionieren wird, weil da irgendwas halt anders gibt es beim Hermann nicht. Ja, also erstens einmal ist beim Hermann der Blick streng geradeaus, was eigentlich vor einer halben Stunde war, ist eigentlich schon wieder vergessen, ist eigentlich alles wurscht, also Blick nach vorne. Und dann kann ich euch eine auch wirklich für mich sehr, sehr denkwürdige Anekdote erzählen. 2014 vor der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien hat die deutsche Nationalmannschaft, die ja später noch Weltmeister wurde, ihr Trainingslager in Südtirol aufgeschlagen, da im Passaiertal hinten drin, in diesem Andreas oder so, in dem Resort. Und da wurde ich vom Psychologen der deutschen Nationalmannschaft ankontaktiert, ja, ob nicht der Hermann vielleicht einmal kurz Zeit hätte, bei dem Trainingslager vorbeizuschauen und mit den Schweinsteigers und wie haben sie alle geheißen, Kloses und Neuers und hin und her also ein Gespräch zu führen. Ja. Und er wird also das moderieren, der Psychologe, und dann die Bühne öffnen, dass die Leute fragen. Ich glaube, die Frage kam dann, da sind wir im Kaminzimmer gesessen damals mit diesen ganzen Fußballhelden, nur die Trainermannschaft, der Psycholog, der Hermann und ich und dann halt die Nationalmannschaft. Und was der Klose, der die Frage gestellt hat, wie der Hermann eigentlich so mit Verletzungen umgegangen ist und wie er auch, ja, wenn ihm irgendwo was zwickt hat, wie er dann seine Rennen beschritten hat. Hermann hat gesagt, er ist von diesen 210 Rennen, die er gefahren ist, ist er vielleicht, sagt er, keine 10 gefahren, wo er sagt, es hat ihm nichts wehgetan. Ja, es hat immer irgendwo zwickt, entweder wenn es nur irgendwie ein bisschen ein Schnupfen war oder irgendwas, er war auf alle Fälle nie zu 100% da. Und er hat gesagt, sein Ziel war immer, egal was ist, seine beste Leistung abzurufen, auch mit gewissen Handicaps. Ja, das war eigentlich das, was er, worauf er sich auch vorbereitet hat, worauf er hin trainiert hat, das war für ihn eigentlich das Wichtigste. Das war einfach eine lustige Anekdote in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob das weiterhilft, Andi, aber.
Ja, total, weil das auch eine dieser großen, eines dieser Prinzipien unterstreicht, nämlich, was du beeinflussen kannst, egal wo du performst, ist immer letztlich deine eigene Einstellung, egal was du im Moment gerade von deinen Skills zur Verfügung hast. Und das trifft das ganz genau jetzt. Wenn du so dem hat was weh dann dort und da. Es sind auch sonst Ungereimtheiten oft, aber wenn man das hier, Klammer, auch ausblenden konnte, damals mit dem Fischer, was da hinter den, also all diese Dinge.
Aber ich glaube nicht, was du da im Kino gesehen hast. Das ist ja Käse. Die ganze Geschichte ist ja Blödsinn, die da erzählt wurde in dem Klammerfilm, sorry.
Naja, ich habe es vorher auch schon gehört.
Aber nein, also da haben sie den Pepe Fischer hingestellt wie den größten Proleten. Das war eins.
Mag da bitte vergiss dieses Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also für mich ist es ein klassisches, vielleicht auch unbewusstes, eine Fähigkeit, eine unbewusste, eben du hast schon gesagt, immer hundertprozentig positiv, egal wie schlecht die Situation ist, auch nach den Unfällen daher erklärbar, wie kann man da überhaupt zurückkommen? Ja, man kann offensichtlich, wenn man die kleinen positiven Dinge halt sieht, anstatt der vielen negativen. Und das zweite Norma ist das, was mir also begeistert hat, was ich herausgehört habe, eben, dass jeder ja die Möglichkeit hat zu sagen, okay, es geht halt heute nicht, siehe Nadal, aber ich finde, ja, mir tut so eine, dass ich da jetzt nicht als Verlierer vom Platz gehe.
Ja, es geht einfach darum, und das hat er einfach zur Perfektion getrieben, aus den vorhandenen Möglichkeiten Mitteln das Maximum herauszuholen. Das ist natürlich das, wonach er immer gestrebt hat, diese Grenzen auszuloten und die Grenzen auch immer weiter zu verschieben. Das hat er können, wie es eben nur solche Ausnahmekönner in der Lage sind zu tun. Das hat er wahnsinnig gut beherrscht einfach. Ja.
Und das war ihm gegeben? Das war ihm gegeben oder das hat er auch geschürt?
Ja, er wusste, dass das ganz Entscheidende ist, um sich da eben von der Masse abzuheben. Und ich meine, Skifahrer gibt es ja wirklich, weiß Gott, sehr viel, sehr gute, vielleicht nicht so viele auf Hermannsniveau, vor allem in dieser Geschichte, also von der Skitechnik, vom Skifahrerischen her, nicht so wahnsinnig viele ein. Aber grundsätzlich Leute, die da vorne mitfahren, gibt es einige. Und was zeichnet die aus, die dann vielleicht sogar Seriensiege feiern, wie es der Hermann oder der Odi oder so weiter oder der Marcel gemacht haben? Ja? Das ist der Schädel, nichts anderes. Ja? Und ja, mit irgendwelchen Dingen hadern, mit irgendwelchen Abstimmungssachen, sobald man mit dem anfängt, Setup und so weiter, das habe ich mit meinem Hermann leider ganz dann auch miterleben dürfen bei der Weltmeisterschaft in Aure, wo einfach Setup nicht passt hat, hat nicht passt. Ja, aber er hat sich so drauf versteift, dass natürlich dann auf der Piste auch nichts mehr gegangen ist.
Mhm. Ja. Andi, wenn ich...
Das war
ja, bitte.
Thema. Ja.
Eine goldene Dreiviertelstunde. Andi, ich möchte aber trotzdem noch mit einem ikonischen Bild schließen, wenn ich darf, von meiner Seite aus zumindest. Und ich habe mir das gedacht heute, wo ich wusste schon, dass wir miteinander plaudern. Der Hermann Mayer hat sich ja auch einmal beim Prolog der Tour de France versucht,
ja,
wo er beim Zeitfahren, ja, dabei war. Ich glaube, es waren es 8 Kilometer, bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er dann eben gegen die Radprofis angetreten ist. Wie ist das zustande gekommen und ist das Radlfahren die zweite Sportart? Also der Marcel ist ja gerne am Motorradl unterwegs, wo es ihn auch ordentlich zerbirnt hat, wie beim Skifahren eigentlich nie. Aber wäre das Radlfahren eine Geschichte gewesen? Der Hermann hat natürlich keinen Körper, um die Tour de France zu gewinnen. Da machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Aber war das Radlfahren wirklich was den Hermann im Sommer zumindest wirklich interessiert hat? Und wie ist das zustande gekommen damals mit der Tour de France?
Da war ich natürlich noch nicht dabei. Das war bei der 90. Tour de France. Da müsste man jetzt nachschauen, in welchem Jahr die stattgefunden hat. Und den Kontakt hat eigentlich der Versicherer der Hanenkamm-Rennen und ein großer Versicherer und eben auch ein großer Radfahrer, der Steinmeier, hergestellt, der gesagt hat, es bestünde da die Möglichkeit. Der hat natürlich immer noch, der hat die Österreich-Rundfahrt gewonnen und war ein Top-Raller.
2003, Entschuldigung, ich habe mal nachgeschaut, 2003 war es.
2003. Der ist ja mit dem, 2003 gibt es nicht, das muss vorher gewesen sein.
Kleine Kronenzeitung vom 5.7.2003. Unser Hermann Mayer war begeistert von seiner Teilnahme am Prolog der 90. Tour de France am Samstag in Paris.
2003 mit Milka Gwandl.
Genau.
Das würde ich sagen, wurscht. Bei der 90. Tour de France, da war er, glaube ich, 1:20, 1:20 20 hinter der Bestzeit und so weiter. Aber jedenfalls, der Steinmeier hat den Kontakt hergestellt und hat auch das ermöglicht, dass der Hermann dort mitfahren darf. Und man, der Hermann hat, das, egal wo, gehen natürlich, sind die Türen aufgegangen, weil er eben durch seinen Flug da, wo er da in Nagano herumgeflogen ist, durch den Nationalpark, hat er natürlich eine weltweite Aufmerksamkeit bekommen, die sonst der Skifahrer eigentlich nie bekommen hat oder hätte. Er war am Cover von Sports Illustrated. Da haben die natürlich bei der Tour de France mit offenen Armen auch empfangen. Und das muss ja ziemlich ein lustiger Ausflug gewesen sein, ja, weil da haben sie natürlich haben sich ein bisschen Paris angeschaut, das Nachtleben am Tag davor und so weiter. Der Hermann, wie er richtig sagt, also von der Statur her eher ein Bahnsprinter als ein Kletter, eine Gemse. Damals noch, jetzt ist er viel mehr ein Ausdauersportler geworden, als seit seiner aktiven Karriere natürlich. Fährt immer noch wahnsinnig gern Rad, und so ist es gekommen. Es war ein toller Auftritt.
Andi, hast du noch was? Und sonst, weil sonst
ja, ich hätte noch eine Frage, die da, lieber Jens, ganz gut dazu passt, auch wenn ich wieder den Gottschalk in mir herauslasse und den Überzug rechtfertige persönlich jetzt. Aber ich glaube, die Frage ist sehr wichtig. Wenn man sein Leben lang so ein guter und ein wirklich, sagen wir, dafür geboren scheinender Competitor ist, wie geht es dem Hermann dann privat? Vermisst er da nicht so kleine, sagen wir mal, Abenteuer, ja? Oder ging es da um was anderes als nur um das Gewinnen?
Ja, der Hermann, wenn er eine Entscheidung trifft, dann steht er dazu hundertprozentig. Und ich muss sagen, ich bewundere es derart. Ich hab sowas damals, 2009 im Herbst, kann ich mich erinnern, aber mit dem damaligen Pressebetreuer vom ÖSV habe ich ein Gespräch geführt auf irgendeiner Autobahn. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe so im Gefühl, ohne noch irgendwas gewusst haben oder mit dem Hermann darüber gesprochen haben, dass der Hermann bald einmal aufhören könnte. Der Hermann hat dann wirklich von heute auf morgen gesagt, so, jetzt aus, er mag nicht mehr, es ist erledigt. Eine kleine Knorpelgeschichte gehabt im Knie im Frühjahr und ja, es war vor der Olympiasaison damals, 2010 war Vancouver, und er wäre da sicher dabei gewesen, keine Frage, weil er einfach irgendwie hat die hundertprozentige Überzeugung gehabt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt mag er nicht mehr, jetzt hört er auf. Und mit dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, war für ihn der Wettkampfgedanke weg. Denn der war wie ausgelöscht. Das interessiert nicht mehr. Er hat gesagt, Vater kann er immer. Ja, vielleicht ist es da Challenge. Wobei, da schauen wir schon, dass da jetzt nicht unbedingt die sportliche Komponente zu stark im Vordergrund steht. Aber ansonsten ist der nie mehr irgendwas gegen die Uhr oder irgendwas erinnern oder irgendeinen Wettkampf. Hat er gesagt, das hat er gehabt, das ist erledigt für ihn, abgehakt. Ja,
da denkt er, ihr tut Schnapsen und der ärgert sich grün und blau, weil er nicht gewinnt gegen die. Also so Kleinigkeiten vielleicht.
Also Kartenspielen tut er nicht, mag er nicht, kann er nicht. Das ist in den Kartenspielen interessiert ihn auch nicht. Wenn ihn was interessiert, dann ist das wirklich ohne Schnee, Bewegung in der frischen Luft. Da ist gerade vorige Woche ist er noch Skitouren gegangen. Ich glaube, dass er jetzt wahrscheinlich auch noch geht. Am Montag, Dienstag sind wir am Dachstein, wenn wir dann Reifeisenspot drehen. Da ist er auch wieder mit den Tourenski unterwegs. Im Sommer geht er wahnsinnig viel Radfahren, ist am Wasser unterwegs, sehr gerne, segelnd, in allen Spielformen. Also das ist seine Leidenschaft, ist die Bewegung an der frischen Luft in der Natur. Das erfüllt ihn und das macht er sehr oft und am liebsten fast allein, und dass er irgendwo auf den Berg auf ihn rennt. Also das ist seine, dem frönt er jetzt, das ist sein Leben. Ja? Und wirklich, also er hat nie mehr einen Gedanken dran verschwendet. Das kann ich also mit 100% bestätigen, dass er ein Comeback feiert oder da irgendwo nochmal Rennen fährt oder so irgendwas. Das war für ihn einfach abgeschlossen. Mit dem, glaube ich, 13. Oktober 2009 war die Geschichte erledigt.
Wir sollten unseren inneren Hermann Mayer jetzt, genau jetzt, channeln, aufstehen von unseren drei Laptops und rausgehen in die Natur. Es muss an einem Berg sein, aber aussehen, schönes Wetter. Danke, Andi.
Danke vielmals dem Walter für deine Zeit und dass du das noch so kurzfristig aufgrund der Aktualität, wobei wir ja weit ausgeholt haben, danke Jens für die Sendezeit, da dich zur Verfügung gestellt hast, und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Danke Walter, danke Jens.
Ganz sicher und vielen Dank, ja, und alles Gute.
Danke allen, die dabei waren, es war eine große Freude.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.